Ja, dann einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Mein Name ist Flora Eder und ich freue mich ganz außerordentlich, jetzt den Vortrag von Cornelia Klinger mit dem Titel Glückliche Ehe oder Liaison Dangereuse, Fragen nach der Verbindung von feministischer und kritischer Theorie ankündigen zu können. Wie Sie vielleicht alle wissen, ist ja das Verhältnis von feministischer und kritischer Theorie ein nicht sehr einfaches. Roswitha Scholz, eine Feministin, die sich auch explizit auf Adorno bezieht, bezeichnet ihre Situation einmal als doppelt schwer. Als Feministin hat sie es schwer, sich in den Zirkeln der kritischen Theorie durchzuboxen und umgekehrt im Feminismus durch ihren Bezug auf die kritische Theorie. Ja, jetzt aber zu Cornelia Klinger selbst. Wer sich mit feministischer Theorie auseinandersetzt, kommt ja nicht um sie herum. Cornelia Klinger studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Köln. Sie ist außerplanmäßige Professorin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und ständiges wissenschaftliches Mitglied am Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Sie hat Lehraufträge und Gastprofessuren an den Universitäten Wien, Zürich, Bielefeld, Frankfurt, Klagenfurt, Innsbruck, Tübingen, München, Luzern und Berlin inne. Ihre Dissertation schrieb sie zum Thema die politische Funktion der transzendentalphilosophischen Theorie der Freiheit, die Habilitation zu ästhetischer Modernität und Wiederverzauberung der Welt, der Ort der Romantik im Prozess der Moderne. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind, wie man sich jetzt denken kann, deswegen auch nicht nur feminismusbezogen, sondern decken noch ein sehr viel breiteres Spektrum ab, eben politische Philosophie und Geschichte der Moderne, eben feministische Theorie und aber auch die ästhetische Theorie. Ein kurzer Überblick über Publikationen von ihr wäre beispielsweise die Erfindung des Subjekts, aber auch die feministische Philosophie als Dekonstruktion und kritische Theorie, einige abstrakte und spekulative Überlegungen in dem Band Kurskorrekturen, Feminismus zwischen kritischer Theorie und Postmoderne von Gudrun Axelie-Knapp. Aber auch die Achsen der Ungleichheit zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ethnizität und beispielsweise auch das Jahrhundert der Avantgarden. Ich freue mich jetzt auf einen spannenden Vortrag und danach auf eine angeregte Diskussion. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit für den Vortrag und dann noch 15 Minuten, um das zu diskutieren, was wir gehört haben.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und für die Einladung hier nach Marburg. Bin ich zu hören? Ich sehe so ein paar gespitzte Ohren, aber es geht, ja. Okay, jetzt besser? Gut. Also als erstes muss ich mich eigentlich für diesen etwas pompösen und ich würde sagen unnötig pompösen Titel meines Vortrags entschuldigen bzw. ihn etwas entdramatisieren. Weder über eine Ehe glücklich oder unglücklich, noch gar über eine gefährliche Verbindung habe ich hier zu berichten. Sie wissen ja, wie das so ist. Man muss Vortragstitel lange im Voraus angeben und macht das dann manchmal ein wenig unbedacht. Aus heutiger Perspektive würde ich vielleicht eher sagen, ich sehe etwas, was du nicht siehst, über das Wechselverhältnis von kritischer Theorie und feministischer Theorie als zwischen Lahmen und Blinden. Vielleicht weniger pompös, aber hätte doch auch zu negativ geklungen. Und außerdem zu meiner Entschuldigung, so ganz von ungefähr bin ich auf diesen ersten Titelvorschlag doch nicht gekommen. Es handelt sich um eine Art Widerhall auf lange geführte Debatten. Denn Feminismus kam ja nicht als Theorie in die Welt, sondern verdankt seine Entstehung einer gesellschaftlichen und politischen Bewegung, der Frauenbewegung, die erst im Verlauf ihrer Entwicklung und ich möchte beinahe sagen contre cœur gegen ihren eigenen Willen, sondern nicht zuletzt infolge der überraschend großen und nachhaltigen, auffallend hartnäckigen Widerstände, auf die sie gestoßen ist, obwohl sie doch eigentlich etwas vollkommen Selbstverständliches verlangt, dann nach und nach begonnen hat, sich ein theoretisches Fundament zu erarbeiten. Und im Lauf dieser Erarbeitung eines theoretischen Fundaments hat feministische Theorie mehr oder weniger erfolgreich an sehr verschiedene, sogar weit voneinander abliegende, vielleicht sogar einander widersprechende Theoriegebäude, wenn ich überhaupt von Gebäuden sprechen darf, Anschluss gesucht und je nach den Umständen der Zeit, des Kontexts und auch der Situation der Akteurinnen gefunden. Die Hauptanschlussstellen: Liberalismus, Marxismus, Psychoanalyse, in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht inzwischen, Poststrukturalismus und andere mehr. Mit anderen Worten, im Feminismus herrschte von Anfang an Methoden- und Theorienpluralismus, und dieser herrscht unter den Bedingungen von Postfeminismus, whatever that may be, da werde ich mich jetzt nicht drauf einlassen. So ein Methoden- und Theorienpluralismus herrscht heute erst recht. Weil das so ist, beanspruche ich hier im Folgenden nicht, allgemein gültige Aussagen zu machen. Ich stehe bzw. sitze hier nicht als Repräsentantin, als Vertreterin des Feminismus, den es, wie schon angedeutet, als geschlossenes Theoriegebäude ebenso wenig gibt, wie es eine durch ein verbindliches Programm geeinte feministische politische Partei gibt. Ich spreche für niemanden, aber ich stehe nicht allein. Ich bin durchaus nicht die erste und die einzige feministische Theoretikerin, die sich ausdrücklich auch auf die kritische Theorie bezieht. Zu nennen wären hier zum Beispiel Regina Becker-Schmidt, Gudrun Axel-Knaps, Mechthild Rumpf und viele andere. Oder zumindest einige andere, so viele sind es nicht. Die Verbindung, die ich im Folgenden zwischen Feminismus und kritischer Theorie herstellen möchte, ist also in jeder Hinsicht eine sehr persönliche. Und das Persönliche bedeutet jetzt nichts so Positives, sondern es heißt eigentlich nur eine sehr eingeschränkte. Diese Einschränkung beginnt schon damit, dass ich mich im Folgenden fast ausschließlich auf die sogenannte ältere Frankfurter Schule, auf Adorno und Horkheimer, beziehe. Und zweitens, die zweite Einschränkung, im Unterschied zur Kollegin, die eine feste Verbindung, sozusagen eine Ehe, zu einem bestimmten Theoriegebäude anstreben, ist meine Beziehung zur kritischen Theorie doch trotz allem Respekt recht lose. Weil das so ist, muss ich die kritische Theorie auch nicht auf ihre Ehetauglichkeit überprüfen. Das heißt, ich habe nicht die Intention, sie einer feministischen Revision zu unterziehen. In dem Sinne, wie das feministische Theoretikerinnen hoffen, oft im Anschluss an ihre Anschlüsse an Theoriegebäude unternommen haben, zu sagen, ja, also bevor ich mich dem als Feministin anschließe, muss ich das erstmal gründlich durcharbeiten und sozusagen reinigen von den misogynen und androzentrischen Biases und Einschränkungen, die es da so gibt. Diesen Versuch werde ich im Folgenden nicht unternehmen. Ich halte das so aussichtslos, wie vorher einen Ehepartner zu prüfen und nach den eigenen Intentionen zurechtzumodeln. Aus meiner Sicht sind solche Revisionen oder Tauglichkeitsprüfungen weder möglich noch notwendig, weder in der Theorie noch im richtigen Leben. Nebenbei bemerkt, ebenso wenig wie eine kritisch-feministische Rekonstruktion interessiert mich eine philologisch-archivalische Bewahrung der historischen Frankfurter Schule. Auf originalgetreue Wiedergabe erhebe ich im Folgenden keinerlei Anspruch. Sollte mir das jemand vorwerfen wollen, dass ich Texte falsch zitiert oder gar Intentionen missverstanden habe, so bekenne ich mich gleich vorab schuldig, beziehungsweise ich erkläre vorab, dass mich solche Einwände nicht tangieren. Ich erhebe keinen Anspruch auf Zugehörigkeit zur Schule oder zur Familie der kritischen Theorie. Der Familienroman geht mich nichts an. Trotz meiner erklärten großen Affinität und auch echten Zuneigung zur kritischen Theorie betrachte ich diese letztlich prinzipiell genauso, wie ich jede andere Theorie ansehe. Mich interessieren die Antworten, welche die jeweilige Theorie auf jene Fragen bietet, die mich beschäftigen, die mich, wie man so schön sagt, umtreiben. Aber ich habe nicht die Absicht, mich im Gebäude der jeweiligen Theorie ehehäuslich niederzulassen. Ich will es lediglich, all das, was ich sozusagen mir anschaue, für mein eigenes Bauvorhaben als Material nutzen, um nicht zu sagen, ich bin aufs Plündern, aufs Wildern aus. Für diese meine zugegeben miesen Absichten bietet mir die kritische Theorie reiche Schätze. Auf meinen Wanderungen durch die Welt und auf meinen Raubzügen durch die Theorien kehre ich zu ihr immer wieder gern und oft zurück. Unter meinen Fundstücken meinem angeeigneten, geplünderten Gut möchte ich im folgenden Teil drei Aspekte nennen und behandeln. Den ersten Aspekt stelle ich unter den Titel Kritik, den zweiten unter den Titel Negation und Negativität und den dritten unter dem Titel Utopie. Erstens zur Kritik. Mit der Kritik der kritischen Theorie verbinde ich in erster Linie die Erkenntnis und die Anerkennung des Zeitkerns allen Seins und Erkennens. Von einem Zeitkern sprechen Horkheimer und Adorno, und das ist ja viel zitiert worden, im Rückblick auf ihre Mitte der 40er Jahre verfasste Dialektik der Aufklärung im Vorwort zur Neuausgabe von 1969. Sie erläutern damit an dieser Stelle ganz konkret ihr Verhältnis zu ihren circa 20 Jahre zurückliegenden Überlegungen. Aber ich denke, ihre Aussage geht darüber hinaus, indem sie anerkennen, dass eine Idee oder Theorie grundsätzlich sowohl, ich zitiere, historisch bedingt als auch historisch überholbar sei. Die Gebundenheit an die Bedingungen von Zeit und Raum, an die Bedingungen von Geschichte und Kultur, kurzum an Gesellschaft, betrifft im Übrigen nicht allein das Denken, nicht nur die Wahrheit hat einen Zeitkern, das heißt die Wahrnehmung, das Bewusstsein und die Analyse der Wirklichkeit, sondern zugleich, und das macht die Sache natürlich doppelt schwierig, auch diese Wirklichkeit selbst, die Welt und alles, was darin enthalten ist, in den überkommenen Begriffen der Philosophie, die Wahrheit und das Sein, sind aufgrund dieser Erkenntnis bedingt und überholbar. Diese Erkenntnis des Zeit- und Raumkerns, der Bedingungen durch die Kontingenz, liegt der kritischen Theorie zugrunde, aber sie geht ihr voraus. Sie setzt bereits nach Hegel ein und prägt die weiter fortschreitende, die fortgeschrittene, vielleicht sollte ich auch an dieser Stelle wagen zu sagen, die fortschrittliche Moderne. Von dem, was an der Denkform Theorie im Sinne der Tradition, wie sie Philosophie verkörpert, in der Moderne grundsätzlich und in der Gegenwart noch zunehmend und wohl endgültig fragwürdig geworden ist, steht an erster Stelle ihr Anspruch auf einen metaphysischen, das heißt ganz einfach von den historischen, kulturellen, gesellschaftlichen und sonstigen spezifischen Gegebenheiten nicht konditionierten und relativierten, sondern allseitig und vollständig umfassenden, unbedingten, absoluten Erkenntnisstandort und damit einhergehend auf das Erkennen des Ganzen der Welt, des Menschen und so weiter. Dieser enttranszendentalisierte, auf der planen Fläche der Immanenz situierte Erkenntnisstandpunkt, wo man sozusagen auf einem schwankenden Schiff, selbst schwankend auf schwankende Ziele hinschaut, dieser in der Immanenz situierte Erkenntnisstandpunkt stellt das auf das ganze Gehende, das ganze beanspruchende Denken, den Gedanken der Wahrheit und die Tätigkeit zur Bildung der Begriffe zur Analyse der Wirklichkeit als Ganzer grundsätzlich in Frage. Ihrem in der abendländischen Tradition überlieferten Begriff nach stellt Philosophie eine Erkenntnis- und Wissensform dar, die damit seit dem Niedergang der Metaphysik und dem Beginn des modernen Zeitalters mit der Möglichkeit ihres Endes ebenso wohl ringt als auch rechnet. Mit Adorno: Wer heute philosophische Arbeit als Beruf wählt, muss von Anfang an auf die Illusion verzichten, mit der früher die philosophischen Entwürfe einsetzten, nämlich dass es möglich sei, in der Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Zitat Ende. Die nicht nur die kritische Theorie, sondern die Theorie der Moderne insgesamt umtreibende Frage ist dann: Was kann Philosophie, was kann Theorie dann noch sein, was kann philosophische Arbeit dann eigentlich noch leisten, wie soll sie aussehen? Ich würde behaupten, unter nachmetaphysischen Voraussetzungen, eben durch diesen Verlust eines transzendenten Erkenntnisstandorts, wird Philosophie prinzipiell und nicht erst durch die Frankfurter Schule zur kritischer Theorie. Das ist nach beiden Teilen des zusammengesetzten Terminus hin ein wenig auszuführen, sowohl in Bezug auf den Begriff Theorie. Philosophie verliert den vollen und positiven, ja sogar affektiven, intentionalen Sinn, den das Wort Philosophie als die Liebe zur Weisheit, zur Wahrheit enthält. Sie mutiert gewissermaßen. Sie nimmt sich zurück zur Theorie, die bekanntlich grau ist. Zu kritisch als Epitheton zur Theorie. Zunächst und zuerst würde ich vorschlagen in dem Sinne, dass ihr eigener Status kritisch wird, nämlich in die Krise gerät, in Frage gestellt, problematisch wird. Die Einsicht in den Zeitkern der Wahrheit unterminiert quasi im Sinne eines performativen Selbstwiderspruchs den Anspruch und die Position, den Status der kritischen Theorie selbst. Indem Philosophie ihren metaphysischen oder wenigstens transzendentalen Ort und ihren Anspruch auf das ganze Wissen, Erkennen des Ganzen verliert, büßt sie ihre Stellung und Funktion als gesellschaftsleitendes und legitimierendes Erkenntnisparadigma weitgehend ein. Kritische Theorie ist also im ersten Sinne, meinem Verständnis nach, nicht kritisch, weil sie irgendwas kritisiert, an irgendwas rummäkelt, sondern weil ihr eigener Status problematisch ist. Wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass Philosophie den Status als gesellschaftsleitendes und legitimierendes Erkenntnisparadigma einbüßt, dann ist das nach zwei Seiten hin ein wenig fragwürdig und ergänzungsbedürftig. Auf der einen Seite hat Philosophie diese Stellung meiner Ansicht nach nie wirklich gehabt, sondern war immer Ancilla Theologiae. Es war immer die Religion oder die Theologie, die diese Stellung innehatte. Die Philosophie hatte dazu ein subsidiäres Verhältnis. Auf der anderen Seite heißt die Aussage, dass Philosophie diese Stellung verliert, die sie vielleicht nie vollständig hatte, umgekehrt auch nicht, dass es keine gesellschaftlichen Leitdiskurs gäbe, beziehungsweise genauer gesagt müsste ich hinzufügen, dass seit dem Ende der Metaphysik der Kampf um diese Position des gesellschaftlichen Leitdiskurses in vollem Umfang tobt. Bedrohlicher als dieser Kampf um die Position des gesellschaftlichen Leitdiskurses, um den sich in der Gegenwart besonders die Naturwissenschaften nachdrücklich bemühen, wäre nur eines, nämlich der definitive Sieg eines Diskurses über alle anderen. Und gerade mit diesen Problemen haben sich Horkheimer und Adorno ausführlich befasst, auch wenn ich das hier im Folgenden außer Acht lassen muss, um nicht vollständig aus der Zeit zu geraten. Das waren bis jetzt reichlich viele negative Botschaften. Sie sehen jetzt alle auch so ein bisschen unglücklich aus. Lassen Sie mich jetzt zu der guten Nachricht kommen, die mit dem Verlust des gesellschaftlichen, der Funktion des gesellschaftlichen Leitdiskurses auch verbunden ist. Der Funktionsverlust bedeutet immer auch einen Freiheitsgewinn. Und ich würde sagen, gerade weil und sogar nur weil Philosophie diese Rolle und Bedeutung in der Gesellschaft und für die Gesellschaft verliert, eröffnet sich die Chance auf Opposition, auf Kritik im positiven Sinne, auf Reflexivität und auf Zweifel. Von der Aufgabe entlastet, zu verstehen und zu erklären, was ist, und in der Folge davon befreit, von der Verpflichtung, das Bestehende zu affirmieren, das Vorherrschende zu rechtfertigen, ist Philosophie oder wenigstens einige Zweige davon, und zu denen würde ich die kritische Theorie der Frankfurter Schule namentlich rechnen, in der Lage gewesen, kritische Perspektiven zu entwickeln. Wer nicht staatstragend sein muss, kann meckern. Das betrifft in erster Linie die genauere, vollständigere Auslotung der allgemeinen Aussage vom Zeitkern, nämlich die Erforschung der Konsequenzen, die der Verlust eines Verankerungspunktes des Wissens, des Erkennens außerhalb der Bedingungen von Zeit und Raum für das Denken hat. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sind alle wichtigen Philosophen der Moderne weder Philosophenkönige noch kleinliche Kritiker, Mäkler an diesem und jenem, sondern allesamt sind, wie Paul Ricoeur das mal genannt hat, Masters of Suspicion. Zu den Masters of Suspicion zählte Ricoeur drei, nämlich Marx, Freud und Nietzsche. Freud selbst hat in seinem Essay über das Unbehagen an der Psychoanalyse, ich zitiere das jetzt nicht gerade exakt, ich habe das nicht vor mir, noch einen anderen genannt, nämlich Darwin. Was haben diese drei oder vier, wenn wir Freuds Votum für Darwin noch einbeziehen, was haben die nun eigentlich gemeinsam? Ich denke, sie haben gemeinsam, dass sie sich mit der Tatsache des Angekommenseins des Denkens und des menschlichen Seins und Handelns in der Immanenz auf die eine oder andere Weise gründlich befasst haben. Marx damit, dass Menschen Bedürfnisse haben und dass sie unterschiedlich positioniert sind in der Gesellschaft aufgrund der Unterschiedlichkeit ihrer Interessen. Freud, dass auch das einzelne Subjekt nicht Herr ist im eigenen Haus, sondern einen dunklen Mitbewohner hat im Unbewussten. Darwin, dass der Mensch eben nicht außerhalb der Materialität angesiedelt ist, sondern mit den anderen Wesen eine Natur gemeinsam hat. Der Verdacht bezieht sich nicht allein auf gesellschaftliche und politische Verhältnisse im engeren Sinne, er erstreckt sich auch und vor allem auf die in Geltung stehenden Prinzipien des Denkens und Erkennens, des Wollens und des Handelns. Horkheimer und Adorno stehen für mich in dieser Reihe. Sie gehören in die Gesellschaft dieser und anderer Masters of Suspicion. Ihre Besonderheit, sozusagen das Charakteristische, das Surplus der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, liegt für mich noch nicht darin, sondern entfaltet sich erst mit den beiden weiteren Gesichtspunkten, die zur Kritik, zur kritischen eigenen Situation und zur Befreiung, zur Kritik am Bestehenden durch die Entlastung der Philosophie hinzutreten. Den zweiten Gesichtspunkt und den dritten Gesichtspunkt habe ich anfangs schon genannt. Das sind Negation und Negativität als ein Punkt und Utopie als der dritte. Ich komme damit zum zweiten Punkt, zur Negativität. Ich zitiere zweimal hintereinander, als ersten, aber die Reihenfolge spielt jetzt keine besondere Rolle, Horkheimer aus dem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie. Da schreibt er, die kritische Theorie hat keine spezifische Instanz für sich, als das mit ihr selbst verknüpfte Interesse an der Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts. Diese negative Formulierung, die Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts, ist auf einen abstrakten Begriff gebracht, der materialistische Inhalt des idealistischen Begriffs der Vernunft. Zitat Ende. Das zweite Zitat von Adorno aus Individuum und Organisation. Wir mögen nicht wissen, was der Mensch und was die rechte Gestaltung der menschlichen Dinge sei. Aber was er nicht sein soll und welche Gestaltung der menschlichen Dinge falsch ist, das wissen wir. Und einzig in diesem bestimmten und konkreten Wissen ist uns das andere Positive offen. Zitat Ende. Kritische Theorie ist negative Theorie. Bereits durch ihre philosophische Selbstkritik, durch ihre Negation der Position, dass das Ganze das Wahre ist, in dem Satz, das Ganze ist das Unwahre. Sie ist negative Theorie durch ihre theoretische Ignorabimus-Haltung. Wir mögen nicht wissen, wir haben keine spezifische Instanz für uns. Das heißt, wir haben keine feste Ausgangsbasis, kein Fundamentum in concussum für unsere Erkenntnis und durch ihr Eintreten für das Nicht-Identische im Allgemeinen. Aber erst aufgrund der Einsicht in die weiteren Folgen, die Konsequenzen der Einsicht in den Zeitkern, nämlich in die Pluralität und Partikularität der gesellschaftlichen Standpunkte und die damit verbundenen Konflikte, beziehungsweise hier muss ich mich jetzt ein bisschen kurz fassen, würde das gerne länger ausführen, aber glauben Sie es mir jetzt einfach mal, und die damit verbundenen Herrschaftsverhältnisse zwischen Menschen. Aus diesen hinzutretenden Gründen lassen sich Horkheimer und Adorno auf die Negativität in vollem Umfang ein. Nämlich nicht nur auf die Negation des Bestehenden, sondern auch auf die Begründung zur Negation des Bestehenden in der Negativität des Seins und der Gesellschaft, nämlich in Bezug auf das Leiden, namentlich auf das Leiden an der menschlich-gesellschaftlich induzierten Ungerechtigkeit. Dieser zweite Punkt ist nicht nur Negation, sondern Negativität in vollem Umfang. Wenn die Vertreter der kritischen Theorie ihren Ausgangspunkt nicht in einem Wissen, sondern in einem Leiden und konkret in einem gesellschaftlichen Leiden sehen und wenn sie die Aufhebung dieses Leidens als ihren Zielpunkt bezeichnen, dann vollziehen sie einen practical turn. Meiner Ansicht nach übrigens den einzig notwendigen und sinnvollen, richtigen Practical Turn. Sie begeben sich damit in die Allianz. Und wenn man sagt Allianz, bedeutet das auch in die Abhängigkeit von gesellschaftlicher Bewegung. Denn die rechte Gestaltung der menschlichen Dinge ist nicht Sache der Theorie, sondern Sache des Handelns, der Praxis, das heißt Sache der Gesellschaft, der Akteure. Und die Umgestaltung der ungerechten und unrechten Einrichtung der menschlichen Dinge, die Aufhebung des gesellschaftlichen Unrechts, ist Sache einer sozialen bzw. politischen Bewegung. Zur kritischen Theorie gehört daher essentiell der, wie Axeli Knapp das gesagt hat, außerakademische Emanzipationsanspruch. Was kritische Theorie vielleicht dazu beitragen könnte, wäre aus der Einsicht einer letzten Konsequenz des Zeitkerns aller Dinge, und auch der menschlichen Dinge zu gewinnen, nämlich die Einsicht in die Endlichkeit und das Ende schlechthin. Da zitiere ich noch einmal Horkheimer und lasse das dann so für sich stehen. In einem kleinen Text über Marx heute hat Horkheimer 1968 geschrieben, wie immer die richtige Gesellschaft beschaffen sei. Sie könnte Menschen in dem Bewusstsein vereinen, aus dem die Solidarität entspringt, die dem Gedanken heute, 1968, näher liegt als die des Proletariats. Die Solidarität der Menschen als endlicher, von Leiden und Tod bedrohter Wesen, die schöner, heller und länger leben wollen. Eine Solidarität, die schließlich auf die Kreatur schlechthin sich erstrecken könnte. In dieser letzten Formulierung, die schon fast so ein Wort wie Erlösung wieder nahelegt, steckt dann schon der dritte Punkt meiner Ausführungen drin, nämlich die Utopie. Wo es um Erlösung geht, kann es unter modernen Voraussetzungen nur um Utopie gehen. Utopie nenne ich das Streben nicht nur nach der Veränderung, der partiellen Verbesserung der Wirklichkeit, nicht nach Enhancement, Verschönerung des Lebens, Verlängerung oder andere partielle Ergänzungen, sondern hier geht es um die Abschaffung des gesellschaftlichen und sogar des natürlichen Leidens. Utopie, der dritte Punkt, ist die positive Wendung von Negation und Negativität, ein Festhalten am Wahren und Ganzen, einem anderen Wahren und Ganzen als dem Gegebenen, Bestehenden, sondern am vollen Sinn von Vernunft und Glück. In diesem Sinne muss kritische Theorie, die mit der Negation des Ganzen beginnt, ihrerseits aufs Ganze gehen, nicht obwohl, sondern gerade weil sie diesen außerakademischen Emanzipationsanspruch vom schlecht Bestehenden, vom Ganzen als System, demgegenüber einen gesellschaftlichen Glücksanspruch erhebt. Das Wahre nicht fallen zu lassen, bedeutet an der Vorstellung des Ganzen und am Projekt des Verstehens dieses Ganzen im Sinne einer Theorie der Gesellschaft festhalten zu müssen. Und eine Theorie der Gesellschaft kann sich unter modernen Voraussetzungen nicht mehr auf ihre traditionelle Basis verlassen, nicht mehr auf die Philosophie, nicht mehr auf die Analyse der Begriffe, sondern sie bedarf dazu auch der modernen Wissenschaft, sie bedarf der Forschung. Kritische Theorie der Frankfurter Schule ist auch Sozialforschung. Und in diesem Zusammenhang, nämlich wenn es eine Theorie der Gesellschaft geben soll, muss die sozusagen auf zwei Beinen stehen. Einerseits auf dem Bein einer Theorie, die aufs Ganze geht, und andererseits auf dem Bein einer Forschung, die ins Detail geht. Aus diesem Spannungsverhältnis haben sich meiner Ansicht nach für die kritische Theorie enorme Probleme ergeben. Diese Probleme machen die kritische Theorie aber nicht etwa kritisierenswert, sondern sie machen sie eigentlich erst interessant. An dieser Stelle der Utopie einer Gesellschaftstheorie, die sich einerseits von der Erforschung der Gesellschaft leiten, inspirieren, instruieren lassen muss und andererseits doch über diese Erforschung auch hinausgehen muss, darin liegt tatsächlich für Adorno sicherlich, und ich glaube, dem würde ich mich anschließen, eine Aporie, eine unüberbrückbare Kluft, die auf der einen Seite einen Sprung über die Erforschung des Einzelnen hinaus wagen muss, der andererseits eben durch diese Erforschung nicht mehr gedeckt werden kann. Das war mein erster Teil. Im zweiten Teil, nachdem ich also nun diese drei Konzepte Kritik, Negativität und Utopie ein wenig beleuchtet habe, möchte ich wenigstens noch kurz auf das Verhältnis zur feministischen Theorie, zumindest Seconde Mai, wie ich sie verstehe, konkreter eingehen. Zu den drei Positionen kritischer Theorie, wie ich sie hier vorgestellt habe, in den einzelnen Punkten. Kritik. Die Erweiterung des Zeitkerns hat feministische Theorie aufgenommen und betrieben, mit oder ohne Bezugnahme auf die Frankfurter Schule, ganz egal. Sie hat diese Erweiterung des Zeitkerns anders genannt. Sie hat sie Situierung des Wissens genannt, situated knowledge, die Situierung des handelnden und erkennenden Subjekts, die schon vorher, seit Beginn der Moderne, zum Thema geworden ist, hat feministische Theorie im Hinblick auf die Geschlechtlichkeit ausgedehnt und ausgeweitet, auf die sie vorher eigentlich nur sporadisch angewandt worden ist und nicht systematisch. Warum das nicht geschehen ist, hat sich ja mit dem Zeitkern und der Situiertheit ausschließlich oder fast ausschließlich männlicher akademischer Theorie und Wissensbildung zu tun. Es hat eines Neuansatzes bedurft, der zugleich eine gesellschaftliche Bewegung war, das heißt die Zulassung von Frauen zum Erwerb und zur Ausübung höheren akademischen Wissens und zum akademischen Betrieb. Vorher war die Situiertheit des Wissens und Erkennens in Hinsicht auf Geschlecht offensichtlich nicht systematisch möglich, nur sporadisch. Auch die kritische Theorie, auch die Frankfurter Schule hat dazu kleine Beiträge geleistet. Ich könnte Ihnen da einige Zitate vorlesen, die insgesamt alle sehr nett und auch sehr freundlich sind, aber die sich doch sozusagen auf etwas Beiläufiges beschränken. Wobei ich auch so ausdrücklich anerkennen möchte, dass diese beiläufigen Freundlichkeiten ja die Ausnahme im akademischen Betrieb gewesen sind und nicht etwa die Regel. Die Regel im akademischen Betrieb war den Ausschluss von Frauen aus der Philosophie, aus der Theorie, aus der Wissenschaft zu begründen und zu legitimieren mit den Mängeln des schönen Geschlechts selbst. Und im Vergleich zu diesen Legitimationen des Ausschlusses sind freundliche Bemerkungen und mitleidige Berücksichtigungen an den Rändern schon ein echter Fortschritt. Das sage ich hier zwar mit so einem, ich lächle jetzt, aber ich meine es ganz unironisch. Kurzum, die Erweiterung der Einsicht in die Situiertheit, in die soziale, kulturelle, historische Situiertheit bedurfte der feministischen Theorie, um sich auch auf die Kategorie Geschlecht zu erstrecken. Und diese Ausdehnung war, das kann ich Ihnen jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen, aber das werden Sie wahrscheinlich sich selbst dazu denken können, diese Ausdehnung war dringend notwendig. Das heißt, die Konkretisierung der sozialen Achsen, der Ungleichheit und damit auch der Ungerechtigkeit, deren hat es bedurft und dazu bedarf es gesellschaftlicher Bewegungen, die auch den akademischen Betrieb verändern. Dazu gehörte nicht allein, nicht ausschließlich, aber auch und nicht zuletzt die Frauenbewegung und die aus dieser entstehende feministische Theorie. Zweitens, Negativität. Frauenbewegung, das brauche ich, glaube ich, nicht ausführlich zu erläutern, ist Resultat des Leidens, des Unglücks, des Leidens an der Ungerechtigkeit der Geschlechterordnung dieser und eigentlich so gut wie aller Gesellschaften bisher. Es bedarf aber des konkret anderen und seiner eigenen Bewegung, seiner Selbstbewegung und seiner Selbstorganisation, um dieses Leiden sozusagen fruchtbar zu machen. Das kann niemand anderes vorausnehmen. Das ist etwas Partikulares. Es leidet niemand am Großen und Ganzen, sondern es leidet ein Individuum an der eigenen Existenz und es leidet ein bestimmtes Kollektiv an bestimmten Formen von Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Ich denke, Frauenbewegung und feministische Theorie haben im Verlauf der letzten Jahrzehnte erheblich zur Erweiterung und Vertiefung des Wissens über die Geschlechterordnung der Gesellschaft und damit zur Gesellschaftstheorie beigetragen. ohne diese Konkretisierung, denke ich, wäre Gesellschaftstheorie nicht möglich. Die kritische Theorie der Frankfurter Schule hat sich, wenn an eine konkrete Klasse des Leidens gedacht war, eben eher an Klasse gedacht und eher an Marx angeschlossen. In diesen Anschlussstellen war Geschlecht entweder gar nicht enthalten oder ein Nebenwiderspruch. Daher kann Gesellschaftstheorie erst dann zu einer umfassenden Gesellschafts- oder umfassenderen Gesellschaftstheorie werden, wenn sie sich auch anderer Achsen der Ungleichheit annimmt und sie erforscht. Die feministische Theorie hat im Laufe ihrer ja sehr kurzen Entwicklungszeit über einige Jahrzehnte in den ersten Phasen vor allen Dingen den radikalen Veränderungsanspruch gestellt und das Leiden in den Vordergrund gerückt. Diesen Ausgangspunkt auch der feministischen Theoriebildung. In der späteren Phase, und das, denke ich, ist auch der Sinn des Zeitkerns einer Theorieentwicklung, hat sie sich dann verlegt, eigentlich auch ähnlich wie die Frankfurter Schule, auf die konkrete sozialwissenschaftliche Erforschung, auf die Gender Studies, auf die Erweiterung des Wissensgebietes der Geschlechterordnung. Und damit ist sie, und das ist nun sozusagen mein dritter Punkt, wo ich auf Utopie und Aporie wiederum zurückkomme, damit ist sie in dieselbe Zwickmühle geraten wie die kritische Theorie eigentlich selbst. Nämlich auf der einen Seite einen radikalen Veränderungsanspruch stellen, zu wollen, zu müssen, zu sollen, und auf der anderen Seite sich auf das Klein-Klein der Erforschung der Kategorie Geschlecht und darüber hinaus der verschiedenen Achsen von Ungleichheit in der Gesellschaft einlassen zu müssen. Beides wächst auch für die feministische Theoriebildung nicht so sehr gut und nicht so von selbst auf einem Ast. Beides geht in verschiedene Richtungen und es bedarf am Ende da auch immer eines Sprungs über die Erforschung des Details in den Veränderungsanspruch dem Ganzen gegenüber. Auch in der feministischen Theorie habe ich in den letzten Jahren den Eindruck, dass die Erforschung der Kategorie Geschlecht, der Geschlechterverhältnisse, der Geschlechterordnung der Gesellschaft sehr ins Detail gegangen ist, manchmal auch ins Strategische hinein zu so etwas wie Gender Mainstreaming, was ich für eine Sozialtechnologie halte und kein feministisches Ziel. Sozialstrategien und Technologien sind allerdings auch für den Fortschritt im Kleinen notwendig und es bedarf dann manchmal auch der Erinnerung an den großen Sprung, an die Utopie und an die Überschreitung der Forschung in Richtung auf einen Blick, auf einen spekulativen Blick, auf ein Ganzes, auf ein anderes Ganzes oder ein ganz anderes. Und in diesem Sinne würde ich mir wünschen, dass feministische Theorie heute ein bisschen an den ganz altmodischen und ganz fragwürdigen Seiten von Horkheimer und Adorno wieder anknüpfen würde. Ich danke Ihnen.